Flüsterwitz zu den letzten Kriegsmonaten. Pessimisten behaupten, nächstes Jahr ist der Krieg zu Ende. Die Optimisten sagen, vielleicht verlieren wir ihn schon heuer.
Als die deutsche Luftwaffe im Februar 1943 die Schlacht um Stalingrad verliert, berichtet die NS-Propaganda erstmals von schweren Abwehrkämpfen. Die Deutschen seien dabei stets erfolgreich, heißt es. In Wirklichkeit ist die deutsche Wehrmacht aber kaum mehr imstande, militärische Erfolge zu erringen. Zudem hat mit der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen. Nun schwindet die Begeisterung für Hitlers Krieg innerhalb der Bevölkerung mehr und mehr. Vor allem wegen der vielen Gefallenen und Verwundeten sowie der Not, die durch den Krieg entstanden ist. Mein Name ist Peter Pohn. Gemeinsam mit Liane Locker und Eugen Viktor möchte ich Ihnen nun Geschichten mit Geschichte zum Ende des Zweiten Weltkriegs präsentieren. In dieser Phase des Kriegs ist bereits abzusehen, dass nur mehr ein Wunder das NS-Regime vor einer Niederlage retten könne. So forcieren die Nazis die Entwicklung von sogenannten Wunderwaffen. Vor allem soll die V2-Rakete dem Deutschen Reich doch noch den Sieg bringen. August Eygrubers Neujahrsaufruf vom 1. Jänner 1945 gibt die Verlogenheit der Nazis kurz vor Kriegsende wieder. Der Gauleiter von Oberdonau verkündet:
Ein Jahr ist zu Ende gegangen, das die endgültige Voraussetzung für den deutschen Sieg geschaffen hat.
Durchhalteparolen kommen auch aus dem Äther. So singt Lalle Andersen: Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei.
Auf Posten in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält Wacht, träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel sie ziehen, ja alle zur Heimat dahin, und sein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu.
Die V2-Rakete, also Hitlers prominenteste Wunderwaffe, ist 1945 noch lange nicht ausgereift. Heute kann die V2-Raketenforschung, eingeleitet durch Wernher von Braun, allerdings als Basis für die Mondlandung 1969 gelten. Die Antriebsaggregate für die V2 sollen ab dem Jahr 1944 in Redl-Zipf auf dem sogenannten Saurüssel, einer Anhöhe oberhalb der Brauerei Zipf, getestet werden. In den Stollen der Brauerei wird der Raketentreibstoff in Form von flüssigem Sauerstoff erzeugt. Um die Anlage ausreichend mit elektrischer Energie versorgen zu können, müssen die Zuleitungen verstärkt und ein Transformator mit einer besonders hohen Kapazität bereitgestellt werden. Ein eigens dafür gebauter Bunker, der als Bauernstadel getarnt wird, soll den Transformator schützen. 1943 wird eine Wiese der Familie Schausberger von den Nazis beschlagnahmt. KZ-Häftlinge, für die ein Nebenlager des KZ Mauthausen errichtet wird, müssen darauf einen Bunker errichten. Das Nebenlager trägt den Decknamen Schlier. Bereits Ende November 1943 sind die ersten Häftlinge zur Baustelle gekommen. Es ist schon sehr kalt und es liegt viel Schnee. Theresia Schausberger wird verpflichtet, mit dem Traktor Schotter, Zement und Eisen zur Baustelle zu transportieren. Den KZ-Häftlingen kommt sie dabei sehr nahe.
Während sie in Reih und Glied marschierten, sahen sie nur geradeaus. In ihrer gestreiften Kleidung, die ihre abgemagerten Körper bedeckte, boten sie einen Anblick, der ein schmerzhaftes Erbarmen in mir bewirkte. Trotz eisiger Kälte mussten sie ohne Handschuhe beim Betonieren helfen. Von November 1943 bis Februar 1944 war für mich die härteste Zeit. In diesen Monaten wurde der Bunker errichtet. Die Nazis verwendeten große Mischmaschinen und Lastwagen. Unter Schlägen wurde der Beton von den Häftlingen auf einer Treppe zu den hohen Schalungen hinauftransportiert. Es wurde rund um die Uhr gearbeitet. In einem Gebäude, als Sporthaus getarnt, misshandelten SS-Soldaten die Häftlinge. Wegen geringfügiger Vergehen wurden sie mit Stöcken geschlagen. Während der Errichtung des Bunkers starben viele KZ-Häftlinge. Ich sah 2 bis 3 Mal pro Woche das Auto des Krematoriums, welches die Toten wegbrachte.
Manche Gefangene versuchen, ihren unerträglichen Hunger durch den Verzehr von Futterrüben zu stillen. Wenn sie dabei ertappt werden, müssen sie den warmen Stall verlassen. Als Theresia Schausberger eines Tages mit dem Traktor wieder Baustoffe und Lebensmittel transportiert, wird sie von Häftlingen flankiert, die Essbares in Empfang nehmen wollen.
Da schrie der Wachbeamte vom Turm herunter. »Was hast du da, Kleine? Bleib stehen, sonst schieße ich!« Danach stieg er von seinem Turm herunter. Mein Vater bemerkte den Vorfall und kam, um mir zu helfen. Er sagte zum Wächter, »Du brauchst mit ihr nicht so zu schreien. Sie arbeitet doch nur für die Rüstung.« Der Wächter erwiderte, dass er diesen Vorfall zur Anzeige bringen werde.
Ein paar Tage später muss sich Schausberger beim SS-Kommandanten von Redl-Zipf melden. Die ganze Familie ist äußerst betrübt, weil für den Versuch, KZ-Häftlinge unerlaubt zu versorgen, auch eine Gefängnisstrafe droht.
Als ich das Zimmer des SS-Kommandanten betrat, war dieser aufgrund meiner Jugend erstaunt. Gleichzeitig zeigte er sich aber auch sehr wütend, sah mich an und fragte, ob ich diejenige sei, die mit dem Traktor fahre und dabei den KZ-Häftlingen Lebensmittel bringe. Ich sagte, dass ich für die Rüstung fahre. Daraufhin gab er mir eine Belehrung, indem er betonte, dass ich nichts zu sehen, nichts zu hören und nichts zu sagen habe. Sollte ich dies in Zukunft wieder nicht befolgen, würde ich ins KZ kommen. Nach der Belehrung durfte ich wieder heimgehen. Im Laufe der Zeit wurde allerdings immer mehr toleriert. Des Öfteren sah man wieder irgendwo einen Sack voll mit gekochten Erdäpfeln stehen und niemand wusste, wie er dorthin kam.
Am 2. Februar 1945, also 3 Monate vor Ende des Kriegs, brechen 500 sowjetische KZ-Häftlinge aus dem Konzentrationslager Mauthausen aus. Es handelt sich dabei um sowjetische Offiziere. Nach den Flüchtlingen wird gleich darauf gesucht. Die geschnappten Häftlinge sollen dann auf der Stelle getötet werden. Von 11 Flüchtlingen ist bekannt, dass sie überlebt haben. 2 davon sind an den Hof der Familie Langthaler gekommen. Wer geflüchtete KZ-Häftlinge versteckt, riskiert die Todesstrafe. In der Zeit bis zum Ende des Kriegs schwebt Familie Langthaler daher in Lebensgefahr. Tochter Anna Hackl erinnert sich.
Es war Sonntag und ich war mit Mutter auf dem Weg in die Kirche, als wir einem SS-Trupp begegneten, der Richtung Winden unterwegs war. Meine Mutter hat sofort an das Geschirr gedacht, das noch am Heuboden war. Ich musste also schnell nach Hause laufen, um das Geschirr wegzuräumen und die beiden Flüchtlinge mit Stroh zu bedecken. Der Trupp kam auch später zu uns auf den Hof. Den darauffolgenden Tag folgte wieder eine Durchsuchung. Nikolai und Michael wurden am Dachboden versteckt. Doch Mutter hatte eine Idee. Unten in der Stube servierte sie dem Suchtrupp Most und Speck, um sie abzulenken. Es gelang. Danach waren die Suchaktionen vorbei.
Im Februar 1945, also 3 Monate vor Ende des Kriegs, ist Nazi-Deutschland praktisch am Ende. Adolf Hitler und Propagandaminister Joseph Goebbels haben sich in Berlin in den Führerbunker zurückgezogen. Im April werden sie sich der Verantwortung für das Deutsche Reich durch Selbstmord entziehen. Die Soldaten der Wehrmacht sind stark vernachlässigt. Es fehlt ihnen an Nahrung, Waffen, Munition und Treibstoff. In dieser Situation soll Josef Gerner, er ist Soldat einer bereits stark dezimierten Gebirgsjägerkompanie in Colmar, einer Stadt im Elsass, die Stellung halten. Der Befehl lautet, den Brückenkopf von Colmar zu verteidigen. Das ist jener Frontabschnitt, der tief in das schon von den Westmächten zurückeroberte Gebiet Frankreichs hineinragt. Am 2. Februar 1945 beginnt in Colmar die letzte große Kesselschlacht des Zweiten Weltkriegs. Gerner erzählt.
Wir haben ständig den Befehl bekommen, die Stellung zu wechseln, um uns zu schützen. Dass die Ausrüstung unzulänglich ist, war uns zu diesem Zeitpunkt schon bewusst. In der Stadtmitte von Colmar haben wir Stellung bezogen. Gleich darauf ist auch bereits der erste französische Panzer um die Ecke einer Häuserreihe gebogen. Mit unseren Waffen, Restbeständen hatten wir nicht die geringste Chance, uns gegen die schweren Geschütze der Alliierten zu verteidigen.
Der erste Schuss eines französischen Panzers trifft jenen Baum, hinter den sich Gerner verschanzt. Er bleibt unverletzt. Sein Geschütz wird aber außer Gefecht gesetzt. Es gibt die ersten Toten und Verletzten.
Um nicht in französische Gefangenschaft zu geraten, habe ich beschlossen, in den nahegelegenen Park zu fliehen, was aber ein gegnerischer Schütze bemerkt hat. Mit seinem Maschinengewehr öffnete er sofort das Feuer auf mich. Ich habe Verletzungen an der linken Hand erlitten. Nach dem nächsten Sprung ist der Traum von einer erfolgreichen Flucht zu Ende gegangen. Denn ein Feuerstoß hat meinen Rücken getroffen.
Regungslos bleibt Gerner am Boden liegen. Doch er hat Glück im Unglück, denn nach dem Gefecht wird er von Franzosen in ein Krankenhaus gebracht. Während in Colmar also bereits die Befreiung der Stadt gefeiert wird, liegt er auf einem nun wieder französischen Operationstisch. Danach muss er aber in Kriegsgefangenschaft. In den Folgejahren baut Josef Gerner einen Briefkontakt mit seinen Rettern auf. Im Februar 1975, als der 30. Jahrestag der Befreiung von Colmar wieder Anlass für große Feiern ist, erhält Gerner zahlreiche Zeitungsartikel von den Feierlichkeiten. In einem Bericht schildert der französische General André Sciard, wie er am 2. Februar 1945 mit dem ersten Panzer, der nach Colmar gekommen ist, auf eine deutsche Truppe gefeuert hat. Gerner denkt, dass es sich beim französischen General um seinen einstigen Kriegsgegner handeln müsse und nimmt mit ihm Kontakt auf. General Sciard antwortet postwendend und lädt Gerner nach Tübingen ein, wo der General gerade stationiert ist.
Es war für mich ein erhebender Moment, meinem Kriegsgegner von damals die Hand zu schütteln und zu umarmen. Gefühle wie Hass oder Wut kamen damals nicht auf. Im Laufe der Jahrzehnte sind aus Feinden eben Freunde geworden. Ebenfalls mit besonderen Emotionen verbunden war die Begegnung mit dem damaligen Bordschützen Pierre Marc, der mich verwundet hat. Die Begegnung endete mit einem Scherz. Ich sagte, dass Pierre Marc ein schlechter Schütze sei. Pierre Marc aber lächelte und entgegnete, dass er mich gar nicht tödlich treffen wollte.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns wieder
bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili. Raume aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst
In den ersten Maitagen des Jahres 1945 ist Nazi-Deutschland endgültig am Ende. Der Führer Adolf Hitler und Propagandaminister Joseph Goebbels haben sich der Verantwortung für das Anzetteln eines Weltkriegs und den Holocaust bereits durch Selbstmord entzogen. In den Konzentrationslagern sind die Lagerleitungen nervös und bereiten die Flucht vor. Wie soll der industrielle Massenmord vertuscht werden? Das fragen sich die NS-Schergen in jenen Tagen. Stanislaw Zalewski wird am 5. Mai 1945 von einem Spähtrupp der US-Armee befreit. In den Konzentrationslagern, so auch in Gusen, hat stets strengste Informationssperre geherrscht. Erst jetzt erfährt er, was der Krieg angerichtet hat.
In der Nacht zum 2. Mai 1945 flüchtete die gesamte KZ-Leitung mit sämtlichen Lebensmitteln. Alte, kriegsuntaugliche Männer bewachten uns. Ohne Verpflegung musste bis zum 5. Mai weitergearbeitet werden. An diesem Tag kamen dann US-Soldaten in Panzern und entmachteten die Hilfswärter. Ihre Gewehre wurden auf einen Haufen geworfen und angezündet. Jene Häftlinge, die noch bei Kräften waren, löschten den Brand, nahmen die Gewehre und schossen auf ihre Peiniger. Es wurde Selbstjustiz von unbeschreiblichem Ausmaß angewandt. Das KZ glich einem Schlachtfeld. Am Abend kamen dann jene Häftlinge, die in den Siedlungen nach Essbaren gesucht hatten, zurück. Auch ich war darunter. Wir teilten unsere Beute auf. Linz war stark verwüstet und es herrschte Chaos. Bald gelang es, der US-Armee Ordnung zu schaffen. Ich schloss mich einer kleinen Gruppe von Häftlingen an, die in der Stadt ein Versteck fanden und somit nicht ins Lager zurückkehrten.
Zalewski bekommt die Gelegenheit, mit einem US-Trupp nach Nürnberg zu fahren. Für kurze Zeit wird er auch Soldat der US-Armee. Von Nürnberg geht der Pole später zu Fuß nach Warschau. Sein Marsch dauert 78 Tage. Der Großteil der Österreicher freut sich nun über das Ende des Kriegs und der Gründung der Zweiten Republik. Es herrscht aber auch Depression, denn die Stunde Null ist angebrochen. Wie soll es nun unter den Besatzungsmächten weitergehen? Die Kunstfigur, der Herr Karl, geschaffen von Helmut Qualtinger und Karl Merz, hat mit den Besatzern kein Problem. Karl passt sich, wie er es immer schon gemacht hat, einfach an. Das kabarettistische Theaterstück »Der Herr Karl« ist im November 1961 erstmals im Fernsehen ausgestrahlt worden und hat für kontroversielle Diskussionen gesorgt.
Und dann sind die Russen gekommen. Oh, ich bin sehr gut mit ihnen ausgekommen. Hab die Russen extra in meine Wohnung geführt. Komm, Tomarisch, Idi, Suda. Hab's Hitlerbild gepackt und auf die Erde gehauen. Drauf herumgetrampelt, haben's gesagt, Karascho, und sind gegangen, nicht? Ein paar Monate später, wer glauben's, wer kommen sie an? Die Amerikaner. Na, das war eine Erlösung.
Nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands vertreiben die Besatzungsmächte alle NS-Funktionäre aus ihren Ämtern. Je nach Schwere der ihnen zur Last gelegten Vergehen werden sie bestraft. Das größte Tribunal sind die Nürnberger Prozesse, organisiert und durchgeführt von den USA zwischen November 1945 und April 1949. Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung stellt in dieser Zeit allerdings das größte Problem dar. Die österreichischen Politiker helfen zusammen, um die Probleme bewältigen zu können. Sie haben aus ihren Fehlern, die zur Auslöschung Österreichs geführt hatten, gelernt. In seiner legendär gewordenen Weihnachtsansprache von 1945 bittet Bundeskanzler Leopold Figl seine Landsleute, nun an die Zweite Republik Österreich zu glauben.
Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.